Zeitgeist und Moral. 1900 bis 1916. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. Bis früh um 5, süße Maus. Massenkultur jenseits der Klassengrenzen.
Das pfiffen und sangen selbst die mit Begeisterung, die nie bis morgens um 5 bummeln konnten, weil sie um die Zeit längst wieder zur Arbeit mussten. Das Tangofieber hat die Massen erfasst. Der Tango ist der Modetanz der Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg. Papst und Kaiser sprechen ein Tangoverbot aus, ohne jede Wirkung. In Berlin-Halensee eröffnet Europas größter Vergnügungspark mit viel Nervenkitzel. Berg- und Talbahn, Eingeborenentänzen, Akrobatik, Tierdressuren und Filmvorführungen. Im Gefolge der bescheidenen neuen Freizeit kündigt sich auch in Heftreihen, Kriminal- und Liebesromanen in Millionenauflagen, wie in der ersten Blütezeit des Kinos, ein ganz neues Phänomen an, jenseits der Klassengrenzen. Der Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck.
Wir sollten nicht übersehen, dass in dieser wilhelminischen Gesellschaft zum ersten Mal unsere Gegenwart beginnt. Unsere Gegenwart der Unterhaltungsindustrie, der Massenkultur. Innerhalb weniger Jahre gerät ja zum Beispiel das Kino aus der Schmuddel- und Schummer-Atmosphäre des Jahrmarkts über die Vorstädte, ja, in die etablierten ersten großen Kinopaläste. Hier haben wir also eine Tendenz, die bis in unsere Gegenwart hineinreicht. Und deshalb ist es völlig verfehlt, ein einseitiges Bild einer stationären, nicht dynamischen Untertanengesellschaft zu zeichnen.
Ein allgemeiner Aufstieg, immer geschwinder. Das erste deutsche Wirtschaftswunder.
Zwischen 1895 und 1913 erlebt Deutschland eine beispiellose industrielle Aufholjagd gegenüber den Pionierländern des Industriezeitalters England, Frankreich, USA. 1913 werden im Kaiserreich schon 20% mehr Elektrizität verbraucht als in Großbritannien, Frankreich und Italien zusammengenommen. Made in Germany wird jetzt zum weltweit geschätzten Qualitätszeichen. Deutschland wandelt sich endgültig vom Agrar- zum Industriestaat, erlebt sein erstes Wirtschaftswunder.
In der Tat wurde ein allgemeiner Aufstieg immer sichtbarer, immer geschwinder, immer vielfältiger. Auf den Straßen flammten des Nachts, statt der trüben Lichter, elektrische Lampen. Die Geschäfte trugen von den Hauptstraßen ihren verführerischen Glanz in die Vorstädte. Schon konnte, dank des Telefons, der Mensch zum Menschen in der Ferne sprechen. Schon flog er dahin im pferdelosen Wagen mit neuen Geschwindigkeiten. Schon schwang er sich empor in die Lüfte im erfüllten Ikarus-Traum.
Aus Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Die wirtschaftliche Blütezeit ging einher mit einer Blüte der Wissenschaften in Deutschland. Wilhelm Röntgen bekommt 1901 den ersten Nobelpreis für Physik und 4 Jahre später werden alle 3 naturwissenschaftlichen Nobelpreise an Deutsche vergeben, an Robert Koch, Adolf von Baeyer, Philipp Lennart. In den neu gegründeten technischen Hochschulen und den privat finanzierten Kaiser-Wilhelm-Instituten feiern die Naturwissenschaften Triumphe.
Arbeitszeit täglich 11 Stunden. Es gab keinen freien Samstag, keinen Tag Urlaub während der 4-jährigen Lehrzeit. Während ich im ersten Lehrjahr keinerlei Geldentschädigung, im zweiten und dritten Jahr pro Woche 1 Mark, im vierten und letzten Jahr pro Woche 2 Mark erhielt, gab es in der ersten Gehilfenstelle 11 Mark bei Kost und Logis pro Woche.
Ab 1907 setzte sich der arbeitsfreie Sonntag allmählich durch. Etwas Licht kam auch in die immer noch vorherrschend finstere Arbeitswelt. Die Sozialversicherung aus Bismarcks Zeiten konnte ausgebaut und in der Reichsversicherungsordnung von 1911 festgeschrieben werden. Alte Forderungen der Arbeiterbewegung, der 10-Stunden-Tag und das Nachtarbeitsverbot für Frauen und Jugendliche, das Verbot der Kinderarbeit in Industriebetrieben, wurde jetzt durchgesetzt. Sozialer Fortschritt, der den Kapitalisten in harten Klassenkämpfen in jährlich über 2000 Streiks abgetrotzt wurde. Die Arbeiterbewegung war einig und stark in diesen Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs.
Es versteht sich doch von selbst, wenn nicht Menschen da wären, die die niederen Arbeiten verrichten, so könnte die höhere Kultur nicht gedeihen. Wir kommen zu der Erkenntnis, dass die Millionen ackern, schmieden und hobeln, damit einige Tausende forschen, malen und dichten können.
Der Historiker Heinrich von Treitschke.
Bis früh um fünfe, kleine Maus, da gingen wir sicher nicht nach Haus. Wenn auch der Hahn schon kräht, die Sonne am Himmel steht, da machen wir uns gar nichts draus.
Wir haben über 1 Million Fremde, die in Deutschland arbeiten. Wir haben Arbeitskräftemangel und vor allen Dingen haben wir ja ein erstes Wirtschaftswunder. Das heißt, innerhalb weniger Jahrzehnte steigen die Reallöhne, verbessern sich die Lebensverhältnisse für die meisten der Menschen. Ja, diese Gesellschaft ist durch ein ausgleichendes Klima gekennzeichnet. Allerdings sollte man dieses etwas nuanciertere, freundlichere Bild auch nicht überschätzen.
Parvenüpolis Berlin. Kasernenhof und mit keinem Tropfen demokratischen Öls gesalbt. Das Modernisierungsdilemma.
So, da unten kommt es sonst. Ich sehe es und wir fahren. Da kommt es und wir fahren. Und ich zeige uns von Hurra. Jetzt kommt es. Hurra.
Er schwenkte den Hut hoch über allen Köpfen. In einer Sphäre der begeisterten Raserei. Durch einen Himmel, wo unsere äußersten Gefühle kreisen. Auf dem Pferd dort, unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen, Steinen und blitzend bett die Macht. Die Macht, die über uns hingeht, die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht, gegen die wir nichts können, weil wir sie alle lieben, die wir im Blut haben. Ein Atom sind wir von ihr. Jeder Einzelne, ein Nichts, steigen wir in gegliederten Massen als Neuteutonen, als Militär, Beamtentum, Kirche und Wissenschaft, als Wirtschaftsorganisationen und Machtverbände kegelförmig hinan, bis dort oben, wo sie selbst steht, steinern und blitzend.
Aus Heinrich Mann, der Untertan. Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Hoch zu Ross in der Paradeuniform des Leibgarde-Husarenregiments. Goldbestickte, enge, lange Hosen, rote, golden, abgesetzte Jacke und blaue Pelerine mit Pelzbesatz. Oder der Herrscher aller Deutschen lässt sich in marineblauer Admiralsuniform als Neptun vor dem Großmast malen. So liebte das Volk seinen Kaiser.
Trauliche Erkerplätze luden zum Sitzen ein. Zahllose Kleinigkeiten, Nippes, Muscheln, Spiegelkästchen und Riechflakons waren auf Etageren und Plüschtischchen angeordnet. Daunenkissen in großer Zahl, mit Seide und vielfarbiger Handarbeit überzogen, waren überall auf Sofas und Ruhebetten verteilt. Die Gardinenträger waren Hellebarden.
Die großbürgerliche Wohnkultur in einer Villa des rheinischen Fabrikbesitzers, wie sie Thomas Mann in »Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kröll« beschreibt. Jetzt, da Deutschland ein Kolonialreich besitzt, das 5-mal so groß ist wie das eigene Land, schmücken die bürgerlichen Salons Beutestücke der Herrenrasse. Antilopenhörner als Kleiderständer, Zebrafelle als Bettvorleger, die Herrenzimmer gotisch, der Damensalon in Rokoko gehalten, das deutsche Bürgertum der Kaiserzeit prunkt und protzt im Nachahmen adeligen Geschmacks- und Lebensstils.
Begierig nach Festen, Erstaunlichkeit, Aufzügen und lärmenden Nichtigkeiten, für die der Berliner die Spottnamen Klimbim und Klamauk erfunden hat, verlangte eine Repräsentation, die Rom und Byzanz, Versailles und Potsdam auf einer Platte vereinigte. Die militärisch gedrillte Masse wollte ihre erlernten Künste in kriegerischen Glanzspielen zeigen und gezeigt sehen.
Der Zeitzeuge Walter Rathenau. die deutsche Hauptstadt in Gardeuniform. Parvenüpolis, Berlin. Glänzend und quer durch die sozialen Schichten scheinbar vereint in der Überzeugung vom heldisch-männlichen in Kaisertreue und Gesinnungsmilitarismus.
Erst die Sozialisten abschießen, köpfen, unschädlich machen, wenn nötig per Blutbad. Und dann Krieg nach außen. Aber nicht vorher. Und nicht ad tempo.
Kaiser Wilhelm II. In seiner Silvesterbotschaft 1905 an den damaligen Kanzler von Bülow.
Und wir sollten noch nicht übersehen, dass natürlich diese Gesellschaft eine autoritär geprägte Klassengesellschaft ist. Mit einer enormen Bereitschaft, die sogenannten Reichsfeinde, mag es sich um Polen, Juden, Katholiken oder Sozialdemokraten handeln, zu stigmatisieren und mit einer Fähigkeit, Sozialdemokraten auszugrenzen. Anders ausgedrückt, die Verinnerlichung des Militärischen, der Radikalnationalismus, die fehlende Parlamentarisierung und Demokratisierung, Wünsche nach Kontinentalhegemonie und Weltpolitik. Kurzum, das Kaiserreich lässt sich schwerlich als eine reformbereite Gesellschaft einschönen, die 1914 versehentlich in den Ersten Weltkrieg hineinschlitterte.
Es wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Öles gesalbt ist. Schaut hinüber nach dem Lager, wo der große Mann der Tat verschieden war, der dem deutschen Volk den Traum der Jahrhunderte erfüllte. Die ganze deutsche Geschichte sprach aus diesem gegenüber. Denn nur die Verbindung von altpreußisch-konservativer Tatkraft und Zucht mit deutschem weitherzigen und liberalen Geist kann die Zukunft der Nation zu einer glücklichen gestalten.
Reichskanzler Bernhard von Bülow 1907, ein konservativer Liberaler, der wusste, dass der deutsche Mangel an Demokratie gefährlich war. Immerhin galt in Preußen, dem größten und wirtschaftlich bedeutendsten Territorium des Deutschen Reiches, nach wie vor das Dreiklassenwahlrecht und war die staatliche Macht weit entfernt von parlamentarischer Kontrolle. Der Reichstag hatte lediglich das Budgetrecht, war eben eine Schwatzbude, ein Affenhaus, wie der Monarch und große Teile des Volkes das Parlament realistisch und zugleich voller Demokratieverachtung nannten.
Das politische System bleibt bis 1918 doch durch den zähen Machterhalt der aristokratischen Führungseliten gekennzeichnet und auch durch einen enormen Reformstau. Aber dennoch, und darauf lege ich großen Wert, die wilhelminische Gesellschaft hat verschiedene Gesichter. Wie keiner verkörpert der Kaiser selbst deren Paradoxien und Ungleichzeitigkeiten. Einerseits bewundert er schnelle Autos und Kinematographen, technische Errungenschaften und naturwissenschaftliche Forschungsresultate. Andererseits steht er aber für ein, ja, unzeitgemäß pomphaftes Bemühen in einer Zeit der Industrialisierung, Urbanisierung und massenkulturellen Partizipation, eine Monarchie von Gottes Gnaden zu inszenieren. Eine Monarchie mit einer formalisierten Hofgesellschaft, die beispielsweise in 62 Rangstufen eingeteilt ist und die einem Protokoll untersteht, das den Herren, die bei Hofbällen erscheinen dürfen, selbst die Farbe der Unterwäsche vorschreibt.
Staat und Verwaltung handelten zwar nach Recht und Gesetz, aber die wurden von oben verfügt, vom Monarchen und seiner Kammeria, statt demokratisch-parlamentarisch erstritten. Die politische Seite des deutschen Modernisierungsdilemmas im kaiserlichen Deutschland am Beginn des 20. Jahrhunderts.
Abstrakte Gemälde, Zwölftonmusik, die ganze Richtung passt uns nicht. Die Kaiserzeit, Laboratorium der Moderne.
Nach 1906 findet Arnold Schönberg zur Atonalität, einer Musik jenseits herkömmlicher Harmonie- und Kompositionslehren, finden Dichter wie Georg Heym, Georg Trakl oder Jakob von Hoddis eine neue, expressive, oft provokative Sprache.
Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Weltende von Jakob van Hoddis. 1910 malt Wassily Kandinsky das erste abstrakte Bild, nicht zuletzt unter dem Eindruck der Entdeckungen von Planck, Einstein und Rutherford in der Atomphysik und unter dem Einfluss der französischen und russischen Avantgarde.
Die bildende Kunst dieser Jahre zeigt das gleiche Zersprengen der alten Formen und das Durchlaufen aller formalen Möglichkeiten bis zur Konsequenz völliger Auflösung der Realität. Zeigt den gleichen Einbruch und Ausbruch des Menschlichen und den gleichen Glauben an die lösende, bindende Macht des menschlichen Geistes, der Idee.
Resümiert Kurt Pintus im Vorwort von Menschheitsdämmerung, der Anthologie expressionistischer Lyrik. Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist die Inkubationszeit der Moderne von Petersburg bis Paris.
Adorno hat völlig recht, wenn er sagt, die große Zeit der Moderne, das sind nicht die 20er Jahre, sondern das ist die Zeit um 1910-11. Hier können Sie beobachten, dass mit dem Expressionismus, dann mit dem Futurismus in der Malerei etwas völlig Neuartiges entsteht. Eine Kunst, die ja publikumsresistent ist, die mit den überkommenen Darstellungsmitteln bricht und die neue Wahrnehmungsformen verlangt. Gleiches kann man in der Musik sehen, wenn Sie sich etwa Schönberg anschauen und natürlich auch in der Architektur. Jetzt beginnen ja so die ersten Hinwendungen zur klaren Linie, ja, zur völligen Ablösung von Tradition.
Aber die modernen Künstler stoßen auf entschiedenen Widerstand. Die ganze Richtung passt uns nicht, Rennsteinkunst, so der Kaiser. Und unisono tönt das Bildungsbürgertum von Entartung, Kulturverfall und Kulturkrise angesichts der modernen Entwicklungen.
Kino, Expressionismus, Theosophie, Boxkämpfe, Poker und Rennwetten. Das Ende der Kultur. Unfruchtbarkeit des zivilisierten Menschen.
Notiert Oswald Spengler schon vor dem Ersten Weltkrieg und beschwört den Untergang des Abendlandes.
Diese Gesellschaft kennzeichnet schon ein großes kulturpessimistisches und kulturkritisches Potenzial. Begriffe wie Entartung, wie Dekadenz, wie undeutsche Kunst zirkulieren durch die Medien. Aber diese Belle Époque weist verschiedene Strömungen auf. Wissenschaftspositivismus und Irrationalismus, Verfallsdenken und lebensphilosophischen Vitalismus, Progressismus und Kulturkritik. Nun ist ganz interessant für die wilhelminische Gesellschaft, dass zunächst einmal diese Moderne nicht gegen das gesamte Bildungsbürgertum entsteht, sondern sie entsteht auch aus dem Bildungsbürgertum heraus. Sie prägt auch die Förderer, die Mäzene, die wirtschaftsbürgerlichen, häufig jüdischen Mäzene, die Museumsdirektoren. Und sie findet allerdings auch, und das muss auch zur Geschichte des Bildungsbürgertums gesagt werden, einen negativen Resonanzboden, den wir auch schon im Wilhelminismus vernehmen können, nämlich die Mehrheit, ja, der Traditionsorientierten, sagen wir der Studienräte und Studienprofessoren in Coburg, in Weimar, in Bayreuth, ja, die darüber lamentieren. So entsteht aus dem Geist, ja, des Bildungsbürgertums, aus dem Geist seiner Kunstbeflissenheit die Avantgarde. Und damit entsteht ein ganz spannungsreicher Mix zwischen Moderne und Antimoderne, zwischen alten Kunstvorstellungen und neuen Künsten.
Vom Hohen Meißner nach Langemark. Mit Zupfgeigenhansel und MG gegen die Steinwüste der Zivilisation.
Zur Klampfe singend zogen die Jungen hinaus aus den Städten, aus den Steinwüsten der Zivilisation in Gottes freie Natur. In Pelerinen und Bunthosen statt Gehrock, Leinkitteln statt gestärkter Hemdbrust, die Mädchen in fußlangen Röcken und Sandalen mit Strohhüten und flatternden Bändern am Wanderstab.
Das ist ein neuer Erdentypus. In der Jugend, von der Nährmutter Heimat gezogen, als Bursche kräftig im Deutschtum, als Männer willig zu Taten, zu deutscher Arbeit, zur Prägung deutscher Gesinnung. Der Wandervogel Deutsche.
Hörst du in den Lüften klingen, seh ich klagen, das Guru, Wandervögel, Flügel schwingen.
Um 1911 zählt der Verband Deutscher Wandervögel 18.000 eingetragene Scholaren. Hunderttausende, Schüler und Studenten vor allem, hat das Wandervogelfieber ergriffen.
Ja, wir haben zusammen im Heu geschlafen. Ihr habt zusammen im Heu geschlafen, Jungs und Mädels. Ja, warum denn nicht? Da ist doch gar nichts dabei.
Erinnert sich Gertrud Uhl, geboren 1895, an den Aufstieg auf den Hohen Meißner. Dieser sozialromantische Jugendprotest beschwört die Volksgemeinschaft gegen die Kälte von Kapitalismus und Technik, das Gemeinschaftsgefühl gegen die Zweckrationalität bürokratischer Organisation und Naturerleben gegen die Verstädterung. Innere, nicht politische Freiheit wollen die Wandervögel. Gemeinschaft, nicht Gesellschaft, die demokratisch Interessengegensätze aushandelt.
Morgen muss ich in die Ferne, liebes Mädchen, bleib mir gut. Morgen lebt in der Kaserne, Rasse exerzieren lernen.
Schon bald erweist sich der Hohe Meißner als Vorort von Langemark, der flandrische Ort, in dem Tausende aus freiwilligen Regimentern jugendbewegter Studenten das Deutschlandlied auf den Lippen schon in den ersten Kriegstagen des Ersten Weltkrieges fallen.
Hurra! 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 Hurra!
Am 31. Juli 1914 um 6 Uhr nachmittags erklären die Zeitungen im Reich den allgemeinen Kriegszustand.
Jedes Mann, jedes Fehler, der Verrat am Vaterlande, um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Pläne sich neu gründen, um sein oder nicht sein, deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Rott, und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Meinung.
Aufruf des Kaisers vom 6. August 1914. Der berühmte Satz des Kaisers, ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche, war nicht frommer Wunsch, sondern soziale Wirklichkeit. Und in einem Aufruf an die Kulturwelt vom 4. Oktober 1914 heißt es,
ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt. Deutsches Heer und deutsches Volk sind eins. Glaubt uns. Glaubt, dass wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und seine Scholle.
Unterschrieben war der Aufruf von allen, die Rang und Namen hatten im kulturellen Leben der Kaiserzeit. Von den Nobelpreisträgern Emil von Behring, Fritz Haber, Max Planck, den Malern Max Liebermann und Hans Thoma bis zum Theatermagier Max Reinhardt und dem Goetheaner Gerhard Hauptmann.
Zu Beginn des Krieges, ja, im Begeisterungstaumel des Augusterlebnisses, hoffen die Künstler, die intellektuellen Eliten auf eine Annäherung der unterschiedlichen Schulen und Ismen, auf eine stärkere Verankerung im Volke, auf eine neue Einheit der Nation. Und man erhofft sich von dem Krieg zweierlei. Einmal natürlich den Sieg, das heißt die Abwehr der Bedrohung aus dem Westen und natürlich auch der Unkultur aus dem Osten. Ja, die Frontrichtung geht natürlich auch in Richtung Zarismus. Und man hofft, so der Historiker Friedrich Meinecke, auf eine innerliche Erneuerung für das Ganze von Staat und Kultur. Das ist natürlich nüchtern wissenssoziologisch gesehen der Versuch, noch einmal eine Art propagandistische Meinungsführerschaft zu bekommen, ja, die man ja längst an die Massenkünste, an den, ja, sagen wir es, trivialen Nationalismus verloren hat. Ja. Und von daher kann man sich vorstellen, wie engagiert, ja, nun also diese Eliten in den ersten Jahren nun für diesen Kulturkrieg eintreten.
Der Feind will uns den Weg nach Frankreich nicht freimachen. Darum müssen wir ihn erkämpfen. Es steht auf Leben und Tod. Mit Gott für König und Vaterland. Marsch, marsch!
Schon am 10. September 1914 kommt die deutsche Offensive in Frankreich zum Stehen, wird aus dem Bewegungskrieg ein zermürbender Stellungskrieg.
Dann wurde das ein Gewürge um jedes Grabenstück und jeden Stützpunkt, oft auf nächste Nähe, auf Handgranatenentfernung. Und dann kamen all diese Neuerungen, die Minen und Granatwerfer und Teufelszeug. Es war ein richtiger Maulwurfskrieg in den Stellungen. Es war wirklich eine Blutmühle, unvorstellbar für heutige Begriffe.
In den industrialisierten Materialschlachten des Ersten Weltkrieges endet das liberale, zukunftsgewisse lange 19. und beginnt das kurze 20. Jahrhundert, das Zeitalter des Massakers, wie es der englische Historiker Eric Hobsbawm genannt hat.
Dieser Krieg bedeutet das Ende der alten, liberalen, bürgerlichen Welt. Er ist eine Maschine zur Brutalisierung der Welt. Zunächst einmal kann man feststellen, dass der Krieg nachhaltig die Stimmungs- und Ideenlage zahlreicher Intellektueller, sie mögen Heidegger, Carl Schmitt, Werner Sombart, Ernst Jünger oder Karl Jaspers heißen, prägt. Die existenzielle Grenzsituation, die Todeserfahrung des Frontsoldaten, die in ihrem Schicksal eine vereinte Gemeinschaft bilden, all dies lässt sich bei diesen genannten Intellektuellen ja als mentale Kriegsfolge, wenn sie böse sind, auch als mentaler Kriegsschaden ausmachen. Für uns ist viel interessanter, dass dieses Phänomen sich nicht auf diesen kleinen Kreis der intellektuellen Stichwortgeber beschränkt, sondern dass davon auch die Professoren, die Literaten, die Künstler, die Bildungsbürger beeinflusst werden. Ja, dieser mentale Wandel greift über, breitenwirksam auf die gesamte politische Rechte, von den Konservativen bis zu den extremen Nationalisten. Und so überrascht es auch nicht, dass nun ein neues Kriegerideal, ein Ideal der Männlichkeit, der Kameradschaft, auftaucht und ein Begriff, der von nun an eine verhängnisvolle politische Karriere erhält, nämlich der Begriff Volksgemeinschaft. Das heißt, je radikaler die Integrationsvorstellung im Namen der Volksgemeinschaft, desto rücksichtsloser fällt dann der Kampf aus gegen Pazifisten, gegen Linke, gegen Juden.
Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. Sie hörten eine Sendung von Anselm Weidner. Wissenschaftliche Beratung Georg Bollenbeck.